Und ich habe viele Klienten, die wollen ja alle in die Veränderung, was ja auch total bemerkenswert ist. Die sagen immer, wie kriege ich denn erst diese Angst weg, bevor ich losgehen kann? Sage ich immer, das ist so diese Illusion, die man denkt, dass man sie erst nehmen muss oder von der man sich verabschieden muss. Es ist tatsächlich so, die Angst darf auch mitkommen.
Ein herzliches Willkommen im neuen RISE Podcast. Stop Waiting for Friday, dem Podcast, der dich unterstützt, deine Lebensfreude in Beruf und im Privatleben mindestens zu verdoppeln. Hier geht es unter anderem darum, deine innere Führung zu aktivieren, Gefühle als Ratgeber und Superpower zu nutzen und die Leichtigkeit in deinem Leben wiederzufinden. Du bist ein Mensch mit Köpfchen, hast einen scharfen Verstand, der dich im Leben weiterbringt. Du bist erfolgreich und gleichzeitig spürst du, dass das permanente Denken dich stresst und an dir zieht. Du hast das Gefühl, dass es da noch mehr gibt und logisches Denken allein nicht immer die Lösung ist. Und du bist bereit, dein Leben auf eine neue und erfrischende Weise zu betrachten? Perfekt, dann bist du hier goldrichtig. Wir machen Schluss mit Gott sei Dank, bald ist Freitag. Unser Ziel ist es, jeden Tag mit Energie, mehr Leichtigkeit und Freude anzugehen. Mein Name ist Andreas Lenniger und als Genialitätscoach unterstütze ich Menschen dabei, wieder in Kontakt mit ihren Gefühlen und ihrer inneren Führung zu kommen, damit sie ein entspanntes und souveränes Leben in Leichtigkeit führen. Das nenne ich Entfesselung deiner Genialität. Mein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich aus der Falle des konditionierten Denkens zu befreien und ihnen zu zeigen, was alles möglich ist, wenn sie nicht nur ihren starken Kopf, sondern alle ihre inneren Ratgeber nutzen. Also mach dich bereit für eine Reise zu mehr Lebensfreude. Denn die Botschaft lautet, warte nicht auf Freitag, du lebst jeden Tag. Los geht's! Heute, da freue ich mich darauf, euch eine faszinierende Persönlichkeit vorzustellen, die die Welt der Psychologie und Kommunikation vielleicht ein Stück weit revolutioniert. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist eine Expertin darin, Geschäftsführern zu helfen, ihren Mitarbeitern mit Klarheit zu führen. Sie betrachtet Psychologie als den Schlüssel zu erfolgreicher Führung. Sie fühlt auch Menschen auf den Zahn, und zwar als Prüferin bei der IHK, dürfen Industriekaufleute vor ihr ihre Fachkompetenz zeigen. Und in der Freizeit, da ist sie leidenschaftliche CrossFit-Enthusiastin, die die gleiche Energie und Ausdauer, die sie in die Beratung setzt, auch im Fitnessstudio unter Beweis stellt. Aber damit nicht genug, und das ist echt eine Überraschung, sie ist auch eine versierte Heimwerkerin. Das heißt, eine Bohrmaschine ist bei ihr in guten Händen und hat dafür noch ein Auge für Ästhetik und Kreativität. Nun, genug der Worte. Ich heiße dich recht herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Katharina Rütters.
Vielen Dank, lieber Andreas. Das war eine tolle Einleitung, die ich so noch nie gehört habe. Danke, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Schön.
Ich starte meinen Podcast immer gerne, indem ich ein paar Stichworte in den Raum stelle. Und ich würde dich bitten, Katharina, da spontan was drauf zu antworten.
Okay.
Das erste Stichwort ist Energie.
Energie ist überall und umgibt uns alle.
Coole Antwort. Das nächste Stichwort ist Wahrhaftigkeit.
Oh, das ist ein Ansatz meiner Beratung, weil ich finde das immer ganz wichtig, wahrhaftig zu sein, auch weil man das jedem anderen Menschen schuldet und in erster Linie auch jeder insgeheim von dem anderen erwartet. Mhm. Man aber manchmal nicht weiß, wie man es umsetzen muss oder soll.
Okay, das nächste Stichwort ist Schwerelosigkeit.
Schwerelosigkeit. Boah, das ist so ein Zustand, da habe ich, glaube ich, ein bisschen Respekt vor, weil das hat ja auch automatisch was mit Kontrollverlust zu tun.
Oha, ja. Also Kontrollverlust. Dann nehmen wir doch noch das Wort Leichtigkeit.
Das ist das, was ich versuche immer zu produzieren oder wo ich mich jeden Tag häufig dran erinnere, dass ich die Dinge, die ich tue, mit Leichtigkeit, nicht weil sie leicht sind, sondern dass mein Zustand oder meine Haltung Leichtigkeit ist, dass ich das hinbekomme, so meinen Herausforderungen zu begegnen.
Und das fünfte Wort, das fünfte Stichwort ist Lebensfreude.
Ja, das ist ein erstrebenswerter Zustand, für den man viel tun darf.
Dann lass uns doch ein bisschen über Lebensfreude reden. Das soll ja auch das Thema in dem Podcast sein. Ich finde, Lebensfreude ist so etwas wie der Ja, einerseits der Zugang dazu, ein selbstbestimmtes und freies Leben zu führen. Denn wenn ich mich in Lebensfreude hineinbringen kann, wenn ich Lebensfreude empfinde bei dem, was ich tue, dann erlebe ich ein anderes Leben. Andererseits, meine einige Lebensfreude ist eher ein Ergebnis, was sich einstellt, wenn ich vorher einige Dinge irgendwie richtig gemacht habe. Was ist denn für dich so der richtige Zugang oder Umgang mit dem Thema Lebensfreude?
Ich habe mir erstmal die Frage gestellt, was Lebensfreude ist oder wie ich da überhaupt, also wie ich diesen Begriff überhaupt definieren würde. Und Lebensfreude ist ja etwas, also zumindest habe ich vorher so gedacht und so denken auch viele Klienten oder Menschen, die ich kenne, dass es ein Zustand ist, auf den man immer hinarbeitet. Dass man unglaublich, entweder auf der einen Seite alles immer mit ganz viel Strahlen im Gesicht absolvieren muss, obwohl man einem gar nicht vielleicht in dem Moment danach ist. Oder auf der anderen Seite, dass man ganz, ganz viel Anstrengung aufwenden muss, damit man irgendwann sagt, jetzt ist Lebensfreude erreicht oder jetzt habe ich das erreicht, dass ich wirklich glücklich sein kann. Ich für mich würde inzwischen behaupten, oder da arbeite ich zumindest dran, dass Lebensfreude immer gegenwärtig sein darf, weil ich glaube, das ist eine Illusion, die man sich nehmen muss, dass man sagt, jetzt habe ich genug getan, damit ich irgendwann immer überall froh bin. Ich glaube, das ist eine Entscheidung und eine Haltung.
Das heißt, man muss nicht erst Punkte sammeln, um Lebensfreude zu empfinden, sondern kann sich quasi beim Morgens, wenn man die Äuglein öffnet, dafür entscheiden, dass Lebensfreude sein darf.
Ja, man darf natürlich auch ein paar Dinge im Leben, ich sag mal, abschneiden, die vielleicht dazu führen, dass man sich dabei ein Stück weit limitiert. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, so wie du es beschrieben hast.
Ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen unserer Hörerinnen und Hörer ist es eine Herausforderung, zu sagen, ich lebe in einem Leben mit so vielen Themen, die nicht so laufen, wie ich das gern wollte. Jetzt behauptet ihr hier, dass ich mich einfach für Lebensfreude entscheiden kann. Trotz, sag mal, all der vielleicht als Dunkelheit empfundenen Situationen im Leben. Was ist denn deine Erfahrung damit, wie kann man denn Menschen helfen, so einen ersten Schritt in diese Richtung zu tun?
Also so wie ich es gerade schon angedeutet habe, es ist wichtig, das abzuschneiden, was einen gerade davon abhält, Lebensfreude zu entfachen oder dass man das für sich leben kann. Das ist kein Zustand, der von heute auf morgen, als würde man so mit dem Finger schnipsen, würde ins Leben eintritt oder irgendwie wie so ein Schalter, den man umlegt, dass man sagt, so von jetzt auf gleich schiebe ich alles an die Seite und jetzt habe ich Lebensfreude. Sondern ich, meiner Meinung nach, ist es eine wirklich konfrontative Auseinandersetzung mit Dingen, die mich so ein Stück weit belasten, die dafür sorgen, dass ich vielleicht noch nicht diese positiven Gedanken entwickeln kann, dass ich das, was mich vielleicht da noch festhält, was noch dranhängt aus der Vergangenheit, das hört sich jetzt immer so platt an, wenn irgendjemand aus dem Bereich Psychologie sagt, das liegt an der Vergangenheit, aber tatsächlich ist es dort. Und wegzugucken sorgt dafür, dass wir ja immer versuchen zu vermeiden und wegzurennen, aber ich glaube, sich einmal damit auseinanderzusetzen, zu sagen, jetzt mache ich es einmal richtig und einmal in der richtigen Tiefe, kann Lebensfreude oder diesen Zustand, dass ich im Hier und Jetzt leben kann und genießen kann, verstärken.
Ist Vergangenheit für dich immer Kindheit oder ist es auch Erwachsenenzeit, wo sowas sich ereignen kann?
Zumindest ist die Kindheit und die Jugendzeit der Bereich oder die Lebensphase, in denen man am meisten geprägt wird und in denen man auch, weil man dort meistens nicht freiwillig agiert, sondern meistens reagiert, die meisten Verhaltensmuster und so Notfallstrategien etabliert, mit denen man vielleicht manchmal etwas limitiert durchs Leben geht.
Vielleicht geben wir den Hörerinnen und Hörern mal ein Beispiel, was das ist. Also wenn ich überlege, ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, also als ich 5 Jahre alt war, da habe ich so ein Erlebnis gehabt, das geht zum Thema Kreativität. Ich habe da in meinem Buch auch ein Kapitel drüber geschrieben. Und zwar sollten wir Weihnachtssterne basteln. Also, du kennst das sicher, wo man so Goldpapier faltet und dann muss man da so Sachen reinschneiden.
Genau.
Ja, diese Folie, genau. Und das war irgendwie im Kindergarten dran. Und ich hatte keine Lust, das symmetrisch zu machen und habe diesen Stern irgendwie unsymmetrisch gemacht und habe den dann ganz stolz gezeigt, weil für mich war das irgendwie ein wunderschöner Stern und bekam als Antwort von meiner Kindergärtnerin, der Stern ist aber nicht schön, Andreas, den können wir ja nicht aufhängen.
Oh, okay.
Ja, und dann wurde der Stern entsorgt, ich weiß nicht mehr genau wie, ich meine, sie hat den entsorgt und ich sollte den gefälligst neu machen. So, das habe ich natürlich als 5-Jähriger ganz anders wahrgenommen. Ich fand das irgendwie total erschreckend, dass das, was ich gemacht habe, ästhetisch nicht schön war, weil es nicht symmetrisch war. Und viele, viele Jahre später, sag mal 30 Jahre später sowas, ist mir klar geworden, dass halt dieses Erlebnis für mich durchaus ein sehr prägendes war, wo ich dann eine Weiche gestellt habe für mich und gesagt habe, gut, dann machst du eben alles so, wie andere Menschen das von dir wollen, dann kriegst du halt nicht so einen Rippenschlag. Mhm. So, mittlerweile habe ich das aufgearbeitet, indem ich mir das bewusst gemacht habe und dann gesagt habe, naja, diese Kindergärtnerin hatte in dem Moment wohl keine andere Wahl und es war ja nicht gegen mich, sondern eher für ihr System. Das ist zum Beispiel, an das ich mich erinnere, mit dem Alter von 5 Jahren zum Thema Kreativität und aus der Bahn tanzen. Ich glaube, das waren auch Worte, die da gefallen sind. Ist das so ein Erlebnis?
Ja, zumindest würdest du ja, wenn du es nicht für dich aufgearbeitet hättest, immer noch denken, dass du nicht aus der Reihe tanzen darfst. Oder andersrum, ja, genau, würdest du denken, jetzt muss ich erst recht aus der Reihe tanzen, weil keiner mir vorzugeben hat, wie ich was zu machen habe. Es entwickelt sich ja bei manchen Menschen in zwei unterschiedliche Richtungen, kann sich ja entwickeln. Und somit hast du ja im Moment null Wahlmöglichkeit. Das heißt, du funktionierst nur nach dieser Notfallstrategie. Und da Lebensfreude, wenn wir wieder aufs Thema zurückkommen, zu entwickeln, hat da wenig Platz, weil in der Angst und in der Notfallstrategie sind wir halt wenig, also da ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir nach rechts und links gucken können und uns dann auch an was Schönem erfreuen.
Das ist, weil wir halt dann irgendwo immer in diesem Notprogramm sind, zu sagen, ich muss aber, entweder muss ich total funktionieren oder ich muss unbedingt auffallen, weil das ist ein Notprogramm und wahrscheinlich nicht wahrhaftig.
Genau, richtig. Es ist einfach Schalter umgelegt und funktionieren müssen, weil es mal wichtig war.
Ja, genau. Also mit wahrhaftig meine ich, es ist wahrscheinlich nicht meine originelle Art und Weise mit Kreativität umgehen, indem ich entweder mich völlig anpasse oder total durchdrehe, sondern irgendwas in der Mitte wird es wohl sein. Und das meine ich mit Wahrhaftigkeit, denn ich verbinde mit Wahrhaftigkeit aus eigener Erfahrung immer auch Leichtigkeit.
Ja, absolut. Ja. Ich sage da immer Grauzonenlösungen zu, weil das eine wäre immer schwarz oder weiß und Grauzonen sind halt alle dazwischen.
Ja, und da gibt es so viele Möglichkeiten. Genau. Katharina, eine Frage an dich. Wie hast du denn deinen Zugang zur Lebensfreude gefunden?
Durch sich immer wiederholende Situationen im Leben, die mich nicht zufriedengestellt haben. Dass ich festgestellt habe, jetzt dachte ich, ich hätte es anders gemacht und besser.
Ja.
Wie man so denkt, dass man sich das dann beweist und noch mit mehr Anstrengung versucht, eine andere Richtung einzuschlagen. Aber den Kern in der Sache selber nicht aufgelöst habe. Und somit hatte ich das gleiche Ergebnis wieder produziert, habe gedacht so, okay, ärgert mich immens und möchte ich mir kein weiteres Mal erlauben. Also muss es ja irgendwann, wenn ich alle äußeren Gründe für mich schon irgendwie versucht habe auszuschließen, muss es an mir liegen. Und dann habe ich mir in die eigene Nase gefasst, gesagt, jetzt räume ich mal wirklich weg, was früher war. Und es heißt ja nicht automatisch, dass man eine schlechte Kindheit hatte. Es kann ja auch sein, dass man als Kind einfach Dinge anders oder versehentlich anders interpretiert hat, ne? Und dass man das einmal wieder gerade rückt. Und so konnte ich für mich einen Zustand erreichen, plus dass ich auch daran geglaubt habe, dass ich Dinge erreichen kann, die ich mir wünsche. Das ist auch ganz wichtig, ne? Dass man nicht ein Leben für einen anderen lebt oder dass man sagt, so, ich traue mir jetzt auch mal Dinge zu, auch auf die Gefallen, dass ich mal auf die Schnute falle. Dass ich gesagt habe, jetzt darf sich Lebensfreude einstellen.
Das ist auch ein Wunsch und auch eine Erlaubnis, die man sich geben muss. Ich glaube, das ist auch wichtig, sich einzugestehen oder zuzugestehen, dass ein Leben mit viel Lebensfreude möglich ist. Auch wenn es vielleicht längere Zeit anders war oder um mich herum auch viele Menschen sind, die das verneinen würden.
Ja, absolut.
Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Klienten, der hat mir erklärt, das Wort Weltschmerz gibt es in der Schärfe nur in der deutschen Sprache. Das Konzept von Weltschmerz, also sich mit all dem Schmerz und dem Leid um sich herum so zu identifizieren, das sei besonders ausgeprägt in unserer Kultur. Dem wollte ich jetzt nicht grundsätzlich widersprechen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass andere Kulturen das nicht in der Stärke kennen, aber ich glaube, wir sind gut da drin, uns schnell mit solchen Sachen so stark zu umgeben, dass es uns emotional mitreißt und dann, wenn ich von Weltschmerz rede, zieht es uns ja eher nicht in die Lebensfreude, sondern eher in die andere Richtung.
Ich glaube, dass wir die Bestätigung mögen in sowas, genau.
Ja, genau. Ne? Ja. So, das heißt also etwas, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, na okay, ist ja ganz schön, was ihr da erzählt, wie komme ich denn zu mehr Lebensfreude? Dann hast du vorhin ja schon eine Sache gesagt, die jetzt hier auch sehr gut passt, als ein erster Schritt, befreie dich von dem, was dich halt in die Nicht-Freude bringt, in die Traurigkeit, in die Angst, in die Schuld, immer in die Abhängigkeit, in das Misstrauen. Also hör auf, diese Dinge zu tun, und dazu kann ja auch das allseits bekannte Jammern gehören.
Genau, das gehört ja auch zu so einer, ja, ich finde das Wort doof, es gibt nur leider kein anderes, zu so einer Opferhaltung. Auch sich zu fragen, was macht mir Angst? Weil wenn ich mich für Angst entscheide, bleibe ich ja in meiner Komfortzone und darf Opfer bleiben und alles passiert mir. Und wenn ich sage, okay, ich versuche mich mal in mutig sein, dann komme ich ja automatisch einen Schritt aus der Komfortzone raus, muss mich aber vorher fragen, was hat mir denn jetzt so Angst gemacht, dass ich mich immer für die Komfortzone entschieden habe? Also das fand ich ganz wichtig. Was ist meine größte Angst? Dass ich mich vielleicht unsouverän verhalte oder dass die Leute irgendwie was Falsches von mir denken können oder, ne? Also sich damit auch einmal zu konfrontieren und sich davon dann, also die alle immer so ein bisschen abzuschütteln, ist auch ein wichtiger Schritt in die Richtung Lebensfreude zu gehen.
Ich benutze doch durchaus gerne das Wort Opfersee, in dem Opfersee schwimmen.
Okay,
auch wenn auch das mit der Opferrolle sehr viel Ähnlichkeit hat, denn ich habe festgestellt, der eine oder andere kann sich damit tatsächlich wieder entdecken, weil in dem Opfersee halt sehr viele Menschen schwimmen.
Ja.
Also je nachdem, mit welchen Menschen man sich umgibt, aber die Wahrscheinlichkeit, viele zu finden, die in diesem See schwimmen, ist ja allzu hoch. Und jetzt setzt ja so ein logischer Schritt ein, zu sagen, naja, aber die machen das doch auch alle. Und weil eine größere Anzahl, eine Mehrheit von Menschen in meinem Umfeld das machen, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das auch weiterhin so machen muss. Kann ja sein, dass die sich alle freiwillig oder unfreiwillig dazu entschieden haben, sich in diesem Opfersee sich ganz wohl fühlen, weil daraus zu klettern ist ja erstmal anstrengend. Man muss ja bekannte Bahnen verlassen und ist ja plötzlich verantwortlich für sein Leben, was man ja in dem Opfersee nicht ist. Da sind ja andere schuld daran, ja. Und das ist vielleicht auch ein Bild, was dem einen oder anderen hilft, zu sagen, naja, dann entscheide ich ganz bewusst, aus diesem See auszusteigen, denn in dem See wirst du nichts anderes finden, außer das, was du schon kennst.
Ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel Krabbenkorb-Effekt kennst.
Nee.
Also würde man jetzt in einen Korb Krabben legen,
ja,
und würde versuchen, eine Krabbe so den Korb entlang hochzuklettern, würden alle anderen Krabben ihn, das machen Krabben wirklich so, an den Füßen wieder runterziehen.
Ach so.
Weil die sagen, warum soll es jemand anderen besser gehen als mir?
Mhm.
Die sorgen dafür, dass alle immer zusammen im Korb bleiben. Und ich finde, das passt ja auch andersrum, wenn man diesen Opfersee so betrachtet, dass man sagt, selbst wenn ich versuche, hochzuklettern, gibt es ja offensichtlich genug Leute, die genug Gründe haben, einen wieder runterzuziehen, weil man lässt sich auch runterziehen.
Ja, dazu gehören zwei, genau. Der eine mag ziehen und sagen, bleib doch hier, ist doch alles so gewohnt. Und der andere sagt, ja, hast recht, ich bleib hier.
Genau.
Und diese Einladung, sich bewusst dafür zu entscheiden, eben nicht in diesem Krabbenkorb zu bleiben, sondern zu sagen, ich kletter da jetzt raus und ich lasse mich nicht wieder runterziehen. Ich weiß, es klingt so leicht gesagt, aber es ist so ein entscheidender Schritt und den kann nur jeder selber treffen. Also da kann man jetzt auch mit noch so viel Gesprächen von außen, man kann ein Angebot machen und aufzeigen, was außerhalb von diesem limitierten Bereich möglich ist. Aber herausgehen und das auch ein Stück weit hinter sich lassen, das muss halt jeder selber tun. Und das ist wie etwas Neues lernen, das ist etwas, sich neue Gewohnheiten aneignen und das ist am Anfang durchaus etwas aufwendiger.
Absolut, plus noch eventuell die Reaktion vom Umfeld, wenn man sich neu verhält.
Jetzt haben wir schon über einen Lifehack gerade gesprochen, hast du noch weitere Lifehacks, die du teilen magst, um Menschen zu mehr Lebensfreude zu führen?
Ja, einfach auch sich ganz klar zu fragen, habe ich da Lust drauf, dieses Leben zu führen? Auch dann zu sagen, weiß ich, wie das funktioniert und im nächsten Schritt zu überlegen, wer kann mir das vielleicht beibringen? Habe ich Leute in meiner Umgebung, die das Leben schon so leben, wie ich mir das denke, wie es mit Lebensfreude gelebt wird? Und wenn ich das nicht habe, liegt es vielleicht daran, dass ich noch nicht so viele Menschen mit Lebensfreude in meiner Gegend habe und dann könnte ich ja mal losgehen und fragen, wo ich diese Menschen finde. Vielleicht sind es Leute in einem anderen Sportverein, vielleicht auch andere Freundeskreise, andere, ich weiß nicht, Unternehmerkreise, alle möglichen, die es halt gibt, um dann sich mit Menschen auszutauschen. Aber dafür braucht man wieder diesen ersten Schritt in die Aktion, raus aus dieser alten Haltung kommen zu wollen.
Ja.
Und ich habe viele Klienten, die wollen ja alle in die Veränderung, was ja auch total bemerkenswert ist, geht es um Selbstständigkeit oder um eine persönliche Veränderung. Die sagen immer, wie kriege ich denn erst diese Angst weg, bevor ich losgehen kann? Sage ich immer, das ist so diese Illusion, die man denkt, dass man sie erst nehmen muss oder von der man sich verabschieden muss. Es ist tatsächlich so, die Angst darf auch mitkommen. Weil ansonsten ist es das absolute Limit und die absolute Bremse, wenn man denkt, die Angst muss erst weg sein. Das ist der häufigste Grund, warum man nicht ins Handeln kommt.
Ja, da erinnert mich an eine Situation. Mein erster Sprung vom, ich glaube, es war ein 5-Meter-Turm. Oh, auch Schule, aber nicht mit 5 Jahren, war ich 14 oder so, ja. Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch 16. Genau, da kommt natürlich der Gruppeneffekt dazu, also ne, so Schulsport, Unterricht, ne?
Ja.
Schwimmbad, damals blaue Fliesen bis an die Decke, es riecht nach Chlor und das heißt, wir springen jetzt vom 5-Meter-Turm und der Andreas, voller Angst, Panik. Gut, die ersten gingen hoch und irgendwann war ich halt auch dran und jetzt hast du halt die vor dir, die schon gesprungen sind und die hinter dir stehen und die dich ein Stück weit antreiben. Und mir war klar, also so rein logisch, du wirst hier nicht sterben, weil die springen alle da runter, da unten ist Wasser und dieses Wasser fängt dich auf. Aber ich habe richtig gespürt, wie diese Angst sich wirklich ausgebreitet hat in mir. Und ich bin dann schließlich da hochgeklettert, weil ich wollte jetzt auch nicht hochklettern. Stehe dann oben auf dieser Plattform und gehe quasi zum vorderen Ende dieser Plattform. Und vielleicht hast du das auch schon mal gemacht. Ich weiß nicht, hast du schon mal gesprungen von so einem Turm?
3 Meter Brett. War das höchste.
3 Meter Brett, genau. Es ist vielleicht sogar auch ähnlich. Ich glaube, das macht gar nicht so einen großen Unterschied. Aber du schaust nach unten auf das Wasser und darunter ja nochmal viele Meter bis zum Boden. Ja. Es erscheint unendlich. Ich bin schließlich darunter gesprungen. Ich habe es in meinem Buch auch beschrieben, in einem Kapitel, diese Geschichte vollständig beschrieben. Und in dem Moment, wo ich gesprungen bin, hat sich diese Angst ziemlich schnell in Freude verwandelt oder in Stolz. Stolz und Freude. Und ich weiß, ich bin dann natürlich in das Wasser eingetaucht und dann aufgetaucht und zum Rand und ich wollte gleich nochmal springen. Das ist eigentlich so der Punkt, zu sagen, ach, guck mal, das war ja richtig schön. Also innerhalb von einer Sekunde oder weniger ist aus der Angst quasi Stolz und Freude geworden. Und mit diesem, also mit auch mit diesem Erlebnis, glaube ich, kann man auch in vielen Situationen, wo sich so eine, eigentlich ist es nur die Angst vor dem Unbekannten einstellt und wenn ja offensichtlich ist, dass man daran nicht stirbt. Denn es geht ja bei vielen Ängsten tatsächlich im Endeffekt darum, nicht zu überleben.
Ja.
Und das ist ja bei den Sachen, die Menschen in unseren Breitengraden erleben, in der Regel ja gar nicht das Thema. Ne?
Ich meine, unser Gehirn ist ja auch klug, dass es uns schützen will. Aber wenn ich die Funktion von unserem Gehirn den Klienten erzähle, hilft das häufig schon zu sagen, alles klar, ich sabotiere mich gerade selbst, auch wenn es rational ist. Ja. Aber coole Geschichte, ja.
Ja, lass uns schauen. Haben wir noch einen Lifehack? Was können wir noch tun, um in mehr Lebensfreude zu kommen?
Ja, ich sage immer, auf die Gedanken achten. Mhm. Also zusätzlich zu dem, dass man sich dann auch vielleicht in neuen Kreisen aufhält. Das heißt nicht, dass man die alten Menschen vernachlässigen soll, aber dass man halt auch mit anderen Menschen ins Gespräch kommt, auf andere Ideen kommt, aber auch seine eigenen Gedanken beobachtet, schaut, worüber denke ich den ganzen Tag nach? Sind es negative Sachen? Sind es positive Sachen? Gebe ich den negativen Sachen mehr Gewicht? Kann ich vielleicht am Abend ein Resümee ziehen, dass ich sage, was ist mir heute Gutes passiert? Und dann stellt man fest, das ist gar nicht so wenig.
Ja, also so eine Art Dankbarkeitsritual, sich abends anzueignen. Genau, ich habe da übrigens so ein Glas, das ist das Glücksglas, da schmeiße ich immer einen Zettel rein. Also ich mache ihn nicht immer, aber es sind schon viele Zettel drin. Wenn ich etwas erlebt habe am Tag, wo ich sage, boah, das hat mich richtig glücklich gemacht, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dann nehme ich so ein Zettelchen hier, sonst nicht, wie groß sind die, 9x9 von so einem Zettelblock, schreibe kurz Datum drauf, was ist passiert, falte das zusammen und schmeiße das in das Glas. Und im Laufe der Zeit kommt halt einiges in diesem Glas zusammen und wenn es mir dann mal nicht so gut geht, ziehe ich da einen Zettel raus. Und das ist so schön, sich daran zu erinnern mit diesem Zettel an das Erlebnis, was ja dann irgendwann in der Vergangenheit war, wo ich halt so große Freude, Dankbarkeit oder eben Glück empfunden habe.
Ja. Ja,
vielleicht auch eine Idee, auch die der eine oder andere gut findet. Ein richtig schönes Glas damit füllen. Also Kleinigkeiten, kleine Dinge, die man tun kann. Du sagst Gedankenhygiene betreiben, also achte auf das, was du denkst, denn die Gedanken sind immer der Anfang von dem. Danach kommen Bilder, danach kommen Gefühle und Taten und am Anfang ist immer der Gedanke. Deswegen auch das, ja, ein sehr wertvoller Hinweis. Jetzt habe ich dich angekündigt als jemand, der sportlich sehr fit ist und du hast selbst im Vorgespräch gesagt, dass du auch handwerklich sehr gerne etwas tust, etwas Kreatives und Ästhetisches tust. Magst du da noch ein Beispiel mit uns teilen?
Zum Sport oder zum Handwerklichen?
Zum Handwerklichen.
Ja, tatsächlich haben mein Mann und ich uns eine große neue Immobilie gekauft und die ist an manchen Stellen renovierungsbedürftig und wir haben einfach gesagt, nicht leichtsinnig, natürlich mit kalkuliertem Risiko. Wir möchten das in Eigenleistung renovieren. Und Dinge, die wir selber nicht können, wobei ich finde, dass mein Mann schon sehr viel kann, die eignen wir uns an, weil wir gesagt haben, es soll hinter uns das sein. Und manche Dinge sind schwieriger, manche sind einfacher, aber insgesamt, also bei mir ist es so, ich bin in einem Tunnel, wenn ich handwerklich irgendwie etwas mache, dann vergeht die Zeit, ich kriege es gar nicht mehr mit. Das ist für mich wie Meditation, das ist so wie Gartenarbeit, da bin ich, da können Stunden vergehen. Ich wache irgendwann auf und sage, das war total entspannt.
Ah, das ist ja der totale Flow-Zustand.
Ja, total. Wenn dann noch die Sonne scheint draußen im Garten, ist das mein Idealzustand.
Perfekt, genau. Ja. Das beschreibe ich immer als einer der Flow-Facts, die Zeitlosigkeit, dass die Zeit stehen bleibt. Also man einfach, ja, wirklich die Zeit bleibt stehen, also das Gefühl für die Zeit bleibt stehen. Und es kann sein, dass danach 4 Stunden vergangen sind. Es kann auch sein, dass eine Viertelstunde vergangen ist. Man hat einfach kein Gefühl dafür. Auf jeden Fall ist man in diesem Zustand, kenne ich zumindest von mir, wirklich sehr, sehr effizient, sehr wirkungsvoll und vor allen Dingen mit sich selbst im, ja, eins mit sich selbst.
Ja, würde ich so beschreiben, ja.
Ja, eine Schlussfrage habe ich ja immer an meine Gäste. Stell dir vor, du gehst für sehr lange Zeit auf eine Selbsterkundungsreise fernab der Zivilisation. Da gibt es kein Internet. Welche eine Botschaft, Katharina, möchtest du deinen Freunden vor deiner Abreise auf einer Postkarte hinterlassen?
Dass es schön ist, dieses ursprüngliche Leben wieder zu leben. Dass ich mit Sicherheit lange gebraucht habe, um mich von meinem Handy zu lösen und dem Gedanken immer wieder drauf zu gucken. Und dass sich die Beschäftigung mit der eigenen Person und mit den Sachen, die wesentlich sind, sehr gut anfühlt. Dass man wieder zu sich findet, ja.
Ja, liebe Katharina, die Zeit ist schon um. Wir haben schon 20 Minuten geredet. Und
das ging auch schnell.
Folgen ja nicht so lang machen, genau. Also fassen wir noch mal zusammen. Wir haben uns über Lebensfreude ausgetauscht und deine Empfehlung, um in mehr Lebensfreude zu kommen, ist einerseits die Dinge, wo man spürt, die ziehen mich immer wieder runter, wirklich aus dem Leben zu streichen, also sehr konsequent darin zu sein, die Sachen auch nicht mehr zu tun, Gedankenhygiene zu betreiben, sprich auch darauf zu achten, mit welchen Gedanken beschäftige ich mich, mit welchen Menschen beschäftige ich mich, welche Menschen sind um mir, tun die mir gut, bauen die mich auf oder ziehen die mich runter. Und dann auf die Art und Weise natürlich auch herauszufinden, was ist es denn, was mich wirklich erfüllt, wo ich aufgehe, wo ich quasi in meinem Flow bin, wo ich in den Flow komme, wo ich vielleicht meine Talente nutze, um damit quasi mehr Lebensfreude ins Leben zu ziehen.
Das ist kein Sprint, sondern eher so ein kleiner Marathon, aber lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ja, genau.
Dann bedanke ich mich ganz sehr für die Zeit, dass du heute hier im Podcast warst.
Ich bedanke mich auch bei dir. Vielen Dank.
Ich werde deine Kontaktdaten in die Shownotes packen. Wer sich also bei dir melden möchte und Interesse daran hat, sich vielleicht von dir begleiten zu lassen oder einfach mal mit dir in Kontakt kommen möchte, kann das gern tun. Und die findet die Daten dazu in den Shownotes. Und dann freue ich mich bis zur nächsten Folge hier im Podcast und bedanke mich bei Katharina. Mach's gut und tschüss zusammen.
Danke, tschüss.
Stop waiting for Friday. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert und hat dir geholfen, einen stärkeren Zugang zu deinen inneren Ressourcen, deinen Gefühlen und zu deiner inneren Führung zu finden. Denk dran, du lebst nicht nur für das Wochenende. Jeder Tag bietet dir die Möglichkeit, dein Leben in deinem Sinne zu gestalten und ihn zu genießen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du noch weitere Tipps und Inspirationen suchst, dann abonniere gerne unseren Kanal, damit du keine der zukünftigen Folgen mehr verpasst. Leite die Folge auch gerne an deine Freunde und Arbeitskollegen weiter. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann lass es uns gern wissen. Vielleicht hast du Lust auf unsere Telegram-Gruppe, der Link ist in den Shownotes. Starte jetzt in ein leichtes und erfolgreiches Leben. Bis zum nächsten Mal bei Stop Waiting for Friday, dein Andreas.